Ich möchte mit einem Gebet den heutigen Nachmittag beginnen. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart auch heute Nachmittag rechnen dürfen. Wir möchten gerne von dir lernen, was du zu uns gesagt hast, um es zu werden, wozu du uns bestimmt hast. Lehre uns, auch durch manche Beispiele, die um uns herum sind, wie wir dazu kommen, zu erkennen, von dir angenommen zu sein und von dir geliebt, befreit durch dich, um es zu sein, wozu du uns auch gemeint hast. Noch einmal, wir danken dir für deine Begleitung. Amen. Heute Vormittag haben wir überwiegend Theoretisches hier gesprochen und auch gehört, wie man zu einem gesunden Selbstwertgefühl kommen kann. Dabei haben wir festgestellt, dass es so viele verschiedene Faktoren gibt und dass es so mehrdimensional ist, dass man nicht einfach so einlinig oder so einfältig zu dieser Frage keine Antwort findet. Wie kommt man zu einem gesunden Selbstwertgefühl? Und in unserem praktischen Leben gibt es leider so viele Dinge, die diesen gesunden oder normalen Entwicklungsgang auch stören können. Und es sieht so aus, als ob diese Störfaktoren eher normal ist, als dass einer so total geschützt aufwachsen kann, um zu einem sogenannten gesunden Selbstwertgefühl kommt. Wenn aber so viele Faktoren da sind, die einen daran stören, dann kann es sein, dass man entweder zu einer Überschätzung von einem selbst kommt, wobei dieses Selbstwertgefühl von diesem Menschen sicherlich nicht gesund ist, oder viel eher, dass man unter Minderwertigkeitsgefühlen leidet oder unter dieser solchen Selbsteinschätzung leidet, wobei man zu sich selber ständig sagt, keiner mag dich, keiner kann dich lieb haben, so wie du bist. Was trägt dazu bei? Wie schon gesagt, in praktischen Situationen gibt es hundertfache Einzelsituationen und Einzelelemente. Aber nun komme ich jetzt von meiner Praxis aus. In meiner Praxis sehe ich wiederholt bestimmte Hintergründe, die zu einem solchen Ergebnis beigetragen haben mögen. Was am häufigsten zurzeit vorkommt, ist, dass die Eltern auseinandergegangen sind, sodass die Familie nicht vollständig. Wissen Sie, ich kann das auch nicht ohne weiteres verurteilen, dass so ein Zustand entstanden ist. Es gibt so viele tragische Hintergründe auch dazu. Aber die Realität als solche, dass Kinder in einer unvollständigen Familienstruktur aufwachsen müssen. Das ist schon eine große Last, große Bürde für diese Kinder in Bezug auf das Selbstwertgefühl. Es kann nicht nur durch die Ehescheidung geschehen sein, sondern auch durch den Todesfall eines Elternteils. Je nachdem, wie dieser Todesfall verkraftet worden ist, von dem Gebliebenen, kann dieser Todesfall für die Kinder unwahrscheinlich große Last werden. Auch einige psychiatrische Krankheiten in der Familie tragen auch zu der Instabilität des Familienlebens auch bei. Nicht nur Schizophrenie, sondern auch chronische Depression oder auch extreme Angstkrankheiten. Sie tragen zu der Instabilität der Familienfunktion und Struktur auch bei. Oder die Eltern selbst sind so unreif. Entweder sind sie zu jung oder dem Alter nach sind sie schon erwachsene Menschen, aber emotional zu unreif, sodass die Kinder manches Mal auch die Rolle des Erwachsenen zu früh übernehmen müssen, um mit diesen unreifen Eltern fertig zu werden. Und auch relativ häufig erlebe ich, dass der Alkoholismus in der Familie eine Instabilität der Familienfunktion stark verursacht und dass die Kinder, die in dieser Familie aufwachsen, sehr früh schon auf bestimmte Rollen, die sie spielen müssen, schon eingebahnt werden. Sie können nicht selbst sein. So etwas haben sie nie gewagt, sondern bestimmte helfende oder auch nicht so sehr hilfreiche Rolle in der Familie spielen, um insgesamt diese Familie zusammenzuhalten. Ich werde vielleicht darüber morgen noch ausführlicher sprechen, aber in einer solchen Familie werden die Rollen der Kinder ziemlich extrem. Da gibt es meistens ein Kind, das unwahrscheinlich verantwortungsbewusst ist. Denn wenn zum Beispiel der Vater also unterfunktioniert durch seinen Alkoholismus, muss die Mutter kompensatorisch überfunktionieren, damit die Familie einigermaßen funktionieren kann. Aber das ist eine ungeheure Belastung für die Mutter, sodass irgendeine Helferin oder Helfer aus Kinderreihen auserkoren wird. Und so ein Kind wird unwahrscheinlich verantwortungsbewusst und von vielen hoch angesehen. Du bist toll, gut. Aber keiner ahnt, was für eine Last dieses Kind bereits in der Kindheit auf sich nimmt. Dabei verzichtet dieses Kind auf, selbst sein zu dürfen. In einer solchen Familie kommt auch meistens dann ein anderes Kind vor, das als schwarzes Schaf der Familie angesehen wird. Extrem böses Kind. Verhaltensgestörtes Kind. Sie wundern sich, wie solche so unterschiedliche Kinder aus derselben Familie hervorkommen können. Aber auch so ein Kind, das eine starke Verhaltensstörung zeigt, leidet auch unter den Zuständen dieser Familie. Aber er hat nicht die richtige Rolle innerhalb dieser Familie gefunden, die er auch gerne gehabt hätte. Und so eins kommt nach dem anderen und er gerät langsam in die schiefe Bahn. Aber interessant, sobald dieses Kind irgendein großes Problem verursacht, plötzlich fangen die Eltern an, miteinander zu sprechen über dieses Kind, während sie über sich selbst niemals miteinander gesprochen haben. Aber zumindest bekommt dieses Kind plötzlich eine Aufmerksamkeit und auch Zuwendung. Dann geht diese Spannung, die bis dahin in dieser Familie geherrscht hat, ein bisschen weg. Und das ist ein Vorteil für die Eltern, die sonst unter einer solchen Spannung leiden. Aber wenn ein Kind Probleme macht und schafft, dann wird es etwas leichter. Komisch, nicht wahr? Aber so trägt dieses Kind zu einer Entspannung der Familiensituation bei, mit seinem Problem. Solche Rollen werden unbewusst in einer problematischen Familie auch gespielt. Aber auch dieses Kind, dieses Problemkind, hat keine Chance gehabt, wirklich selbst sein zu dürfen. Solche Kinder haben durchweg mit dem Selbstwertgefühl ein großes Problem. Auch ein übermäßig verantwortungsbewusstes Kind leidet auch, trotz seiner oder ihrer Leistungsfähigkeit und auch getanen Arbeit und großem Beitrag zu der Familie. Von dem anderen extremen Kind braucht man gar nicht zu sprechen. Und was wir als Psychiater und Psychotherapeut in den letzten 15 Jahren mehr und mehr zu sehen, zu hören bekommen, das ist körperliche und sexuelle Misshandlung innerhalb der Familie. Man ist freier geworden, darüber zu sprechen. Sehr wahrscheinlich hat es solche Probleme schon immer gegeben früher. Aber solche Misshandlung ist ja ein Einbruch in die Integrität eines Kindes. Und irgendeine geistige Schutzmauer oder emotionale Schutzmauer ist gebrochen. Dann wächst so ein Kind mit einem sehr niedrigen Selbstwertgefühl auf. Was traumatisch ist und was noch problematischer ist, ist, wenn diese Schutzmauer, also emotional und auch persönliche Schutzmauer, an einer Stelle gebrochen wird, dann bleibt diese Stelle sehr anfällig, auch später. Und in dieselbe Kerbe wird immer wieder hineingehauen, sodass das Selbstwertgefühl wirklich sehr schwer hier richtig wachsen kann, wenn so ein Mensch eine richtige Unterstützung und auch richtiges Verständnis rechtzeitig entgegengebracht bekommt. Auch wenn die Eltern sich streiten und wenn ein Elternteil gedemütigt wird von dem anderen Elternteil, die Kinder, die das beobachten, fühlen sich auch gedemütigt. So kann auch ein sehr negatives Selbstwertgefühl sich hier ergeben. Es sind noch weitere weitere unzählige praktische Situationen, wo praktisch ein gesunder Entwicklungsgang in Bezug auf das Selbstwertgefühl gestört und gehindert wird. Aber wenn man das ein bisschen wieder etwas theoretisch ansieht, darf ich Sie bitten, nächste Folie zu projizieren. Innerhalb der Familie, erstens strukturelle Anfälligkeit. So einmal dominierender Vater, ein dominierender Vater, das ist ganz interessante Untersuchungen wurden durchgeführt. Würden oder ein dominierender Vater würde im Allgemeinen Jungens heranwachsen lassen mit relativ gutem Selbstwertgefühl, weil solche Jungens sich mit diesem Vater offenbar identifizieren. Und ein dominierender Vater strahlt ja auch ein starkes Selbstwertgefühl aus. Ob es ein gesundes ist, das weiß man nicht. Aber die Mädchen, die einen dominierenden Vater haben, sie neigen dazu, eher Minderwertigkeitsgefühle zu bekommen, dass ihr Selbstwertgefühl niedriger liegt. Und meistens, ihre Mutter wird auch von dem dominierenden Vater geduckt. Und die Mädchen beobachten, wie die Mutter, ja, etwas vielleicht also übertrieben ausgesprochen, aber gedemütigt wird von dem Mann. Sie identifizieren sich mit dieser Mutter und daher ergibt sich eine Neigung, sich eher minderwertig oder hilflos zu fühlen. Umgekehrt, wenn hier das zweite, dominierende Mutter in der Familie ist, die Mädchen scheinen mit einem relativ starken Selbstwertgefühl aufzuwachsen, während die Jungens eher dazu neigen, Minderwertigkeitsgefühle zu haben, hilflos zu fühlen. Sehr wahrscheinlich aus demselben Hintergrund, dass die dominierende Mutter ihren Mann so unterdrückt und die Jungens identifizieren sich mit diesem Vater, mit dem schwachen Vater. Das ist natürlich Theorie, es gibt sicherlich Ausnahmen, aber mehrere Untersuchungen sprechen dafür, dass solche Neigungen im Allgemeinen vorhanden sind. Die dritte strukturelle Anfälligkeit ist Rollenverwirrung. Das heißt, entweder ein Kind wird zum Vater oder zur Mutter Ersatz auserkoren, sehr früh, weil der Vater oder Mutter entweder nicht da ist oder funktionell nicht da ist. Sie sind zu schwach. Zum Beispiel in einer Alkoholikerfamilie, wo ich vorhin so anschnitt. Wenn der Vater praktisch nie zu Hause ist, sondern sitzt in dem Wirtshaus und da ist ein älterer Junge, der automatisch die Rolle eines Vaterersatzes übernimmt, unwahrscheinlich verantwortlich und entscheidet vieles mit der Mutter und später fragte die Mutter diesen Jungen, ja, was sollen wir machen? Wie sollen wir uns entscheiden? Er wird immer wieder an diese verantwortliche Rolle herangezogen, sodass er so einen Vaterersatz spielt. Aber unter Umständen ist es eine einzige Überforderung, je nachdem, wie früh so eine Rolle für den Jungen angefangen hat. Und diese Überforderung macht sich irgendwann bemerkbar. Dieser Mensch kann zwar funktionell vieles machen, aber unter Umständen wird er ein Perfektionist. Wenn irgendetwas nicht hundertprozentig klappt, dann fühlt sich dieser Mensch wertlos. Du bist nichts. So eine Rollenverwirrung kann durchaus negativ dazu beitragen. Oder auch eine emotionale Auffälligkeit, das ist der nächste. Das bedeutet, in dieser Familie ist keine Liebe, so Lieblosigkeit ist der Kern dieser Familie. Und Kinder wachsen in einer Angst auf. Und die Angst begleitet auch einen Menschen, wobei das gesunde Selbstwertgefühl sehr schwer aufkommen kann. Und um diese Angst irgendwie zu binden oder aus dem Bewusstsein zu verdrängen, ja, lässt man allerlei sogenannte Abwehrmechanismen einfallen. Aber letztlich, diese Abwehrmechanismen sind ja Pflaster, nicht wahr, und keine Heilung. Wenn irgendein größerer Druck von außen her kommt, dann unterhalb der Pflaster empfindet man immer noch, dass die Wundestelle da ist. Aber nicht nur in der Familie, sondern außerhalb der Familie gibt es sehr viele praktische Situationen. Das nächste Folie, bitte. Zum Beispiel in der Schule kann ja schon eine Hänseleien kann schon passieren, nicht wahr? Weil man einfach nicht gut mitkommt. Oder offensichtlich ohne Grund kann ein Kind zu einem Prügelknabe oder so ein Kind ausgewählt werden und so behandelt werden. Sie erinnern sich an diesen jungen Mann, der Biker ist. Er hatte so eine Situation erlebt. In der dritten Klasse fingen einige Jungs an, ihn zu hänseln, zu schubsen und manches Mal hauen oder treten. Und er war klein in seinem Körperbau seiner Zeit. Die anderen waren wesentlich größer. Und weil er klein war, wurde er immer so gehänselt. Aber er schämte sich darüber, mit seinen Eltern zu sprechen oder mit dem Lehrer. So schwieg er. Aber weil er sich nicht wehrte, dann machten sie noch mehr mit diesem Jungen. Und er wurde zum Opfer von den Unterdrückern so auserkoren und 3 Jahre lang ging es so. Und eines Tages in seiner 6. Klasse, da konnte er es nicht mehr aushalten. Und als wieder einige Jungs ihn anfingen zu hänseln und schubsen und so weiter, dann hat er zum ersten Mal einen anderen Jungen, der neben ihm stand, gepackt und diesen Jungen fertig gemacht, richtig fertig gemacht. Das war sehr wirksam. Die anderen Jungen auch an, über sich zurückzuhalten. Und so hat er eine Verhaltensweise gelernt. Wenn du an die Wand gedrückt wirst, dann wehre dich. Aber dieses sich wehren war übermäßig bei ihm. Er empfand viele Situationen als solche, wo er an die Wand gedrückt wird, obwohl es nicht unbedingt so schlimm gewesen sein muss. Aber er hatte nur eine einzige Antwort kennengelernt. Also fertig machen. Und so hat er seine Gewalt entdeckt und Gewalt immer wieder angewendet. Nicht nur in solchen Hänseln und Schubsen alleine, sondern auch im Sport. Und er war ein guter Sportler. Er konnte gut Skifahren, auch Schlittschuh laufen. Und natürlich hat er Eishockey auch gespielt. Aber Sie kennen ja Eishockey. Das ist ein ziemlich rauer Sport, nicht wahr? Und bis zu einem gewissen Grad ist es ja erlaubt beim Eishockey, dass man auch Ringkampf macht auf dem Eis. Und so hat er auch dort ziemlich oft den Gegner fertiggebracht und er bekam, ist ein gelber Zettel oder ein roter Zettel, weiß ich nicht. Er musste aus dem Feld entfernt werden, weil er zu gewaltsam ist. Aber gleichzeitig ist es interessant, nicht wahr? Nicht nur, wenn er sich selber unterdrückt fühlt, sondern auch, wenn er solche Menschen sieht, die unterdrückt werden, dann kann er sich nicht halten. Dann packt er den Unterdrücker. Genauso, als ob er selbst so misshandelt würde. Er hat ein unwahrscheinlich großes Herz für die Schwachen. Merkwürdig, wenn einer einmal so zum Opfer fällt von den Unterdrücker, entwickelt derselbe Mensch ein unwahrscheinlich großes, barmherziges Herz. Erbarmen und auch Liebe. Er mag Tieren, unwahrscheinlich liebevoll geht er mit den Tieren um. Er mag kleine Kinder, er hat selber keine Kinder. Aber er mag kleine Kinder. Ein Beschützerinstinkt, so scheint es mir, ist richtig erwacht in ihm, wenn er mit solchen Menschen, Kindern, Tieren oder schwachen Menschen konfrontiert wird. Aber ungeplant wird er selbst auch ein Unterdrücker, so wie bei dem Sport. Das ist ein ganz bekanntes Schema, welche Rollen wir im Allgemeinen in der Gesellschaft spielen. Es gibt einen Unterdrücker, der irgendjemanden zum Opfer erklärt, aber dann kommt ein Retter in eine solche Situation hinein, um diesem unterdrückten Opfer zu helfen. Aber auch gibt es eigentlich immer Zuschauer, der gar nichts macht. Und wir alle sind irgendwann in einer von diesen Rollen gewesen. Aber interessant ist, dass so ein Mensch, der einmal zum Opfer gefallen ist, solche extreme Verhaltensweise gleichzeitig entwickeln können. Wie selbst Unterdrücker zu werden oder auch selbst ein Retter zu werden. Es ist sicherlich nicht auch ein Hieb, solche Reaktionsweise zu verurteilen oder mit Werturteil hier einzuschätzen. Es kann ja auch eine positive Kompensation sein. Aber die Wunde, die man erlitten hat, die muss man doch einmal zur Heilung bringen. Darf ich den nächsten Folie bitten? Ja. Ich habe hier, wie so ein verwundetes Herz aussieht, einfach schematisch dargestellt. Und dieses Schema ist sehr hilfreich für mich, jedes Mal, wenn ich in einer Beratungssituation oder psychotherapeutischen Situation stehe. Die meisten Menschen kommen zu einem Psychotherapeuten mit symptomatischem Verhalten. Zum Beispiel bei diesem jungen Mann, diese Gewaltakt, Gewaltneigung und auch, dass er seine Aggression nicht unter Kontrolle halten kann. Sein Zornausbruch ist sekundenschnell. Reaktionszeit ist unwahrscheinlich kurz. Damit hat er viele gute Beziehungen in der Vergangenheit kaputt gemacht. Aber dahinter steht oder scheint eine Person zu sein oder zu stehen, die wie ein richtiger Biker ist, nicht wahr? Trotzig, stark und furchtlos. Und wenn irgendwas da ist, dann packe ich an. Solche Atmosphäre oder solche Ausstrahlung hat dieser junge Mann. Er erscheint sehr selbstbewusst. Das ist aber Pseudo-Selbst. Kein wirkliches. Und hinter diesem Pseudo-Selbst sind mehrere Abwehrmechanismen. Und wir haben von Adler gelernt, dass manche Menschen sich zu einer Fiktion des Heldentums entwickeln, um den eigenen Minderwertigkeitskomplex zu kompensieren. Kompensation ist eine der Abwehrmechanismen. Aber er hat zu extrem seine Hilflosigkeit in die Gewalt kompensiert. Ich sehe aber gleichzeitig, dass wiederum dahinter eine Beschämung und Beschämungserlebnisse da sind. Er war gedemütigt worden, beschämt worden, 3 Jahre lang durch andere Kinder. andere Raudis. Und ganz im Kern ist eigentlich ein höflicher und liebevoller Junge. Und das bricht hin und wieder, nicht wahr, durch diese harte Schale hindurch. Und ich sagte zu ihm, als er sagte, also einige Leute haben zu mir gesagt, dass sie vor mir Angst hätten. Und es ist mir gar nicht bewusst, warum soll ich dann nicht mal solche Angst in den anderen, auch Fremden, nicht mal erwecken. Ich tue ja gar nichts. Ich habe ja noch gar nichts gemacht. Und ich sagte zu ihm, ich habe aber nicht den Eindruck, ich habe keine Angst vor Ihnen, sondern ich habe eher den Eindruck, dass Sie ein sehr barmherziger Mensch sind. Ja, dann sagte er, ja, ich weiß es, ja, das bin ich irgendwo, aber ich weiß nicht, wie ich diesen Teil von mir richtig an den Tag legen kann. Es ist so im Dunkel in meinem Leben verborgen. Nun, das war eigentlich der Anfang unserer Gespräche und seiner Behandlung. Ich möchte über therapeutische Aspekte hier sprechen und was muss hier getan werden? Wie gehen wir jetzt dann therapeutisch vor, um diesen Menschen zu helfen? Das erste ist Verbesserung der Beziehung. Aber diese Verbesserung der Beziehung beginnt mit der therapeutischen Beziehung. Natürlich, nicht wahr? Jetzt gehe ich richtig von meiner Praxis aus, nicht? In dieser therapeutischen Beziehung ist eine Möglichkeit zur Nachreifung gegeben. Und es muss auch eine Möglichkeit in der Therapie gegeben sein, dass dieser Mensch nachreift, nachträglich diesen Reifungsprozess auch jetzt begehen kann. Was wir dann in dieser therapeutischen Beziehung machen, ist einmal diese Schichten der Abwehr werden nach und nach erkannt. Einige Menschen sagen zu mir, ich weiß alles, woher es kommt. Aber in Wirklichkeit weiß dieser Mensch viele Einzelheiten doch nicht so. Und es kommt immer wieder neue Aspekte über die Verwundung, die man erlitten hat. Und es sind viele Mosaiksteinchen. Und diese Mosaiksteinchen werden nach und nach zusammengestellt, damit das ein großes Bild von diesen Menschen selbst auch gesehen werden kann. Meistens haben sie eine sehr einsilbige Perspektive, weshalb sie so geworden sind, was sie geworden sind. Aber in Wirklichkeit sind die Zusammenhänge so kompliziert, so komplex. Und ich gehe grundsätzlich so vor, dass diese Menschen in dem Geflecht von verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungen kennenzulernen. Was für ein Mensch war er innerhalb dem Geschwisterkreis? Welche Geschwister hat er? Geschwisterreihen. Welche Rollen haben diese Geschwister alle in der Familie übernommen? Wo war er platziert? Welche Eltern hatte er? Und welche Beziehungen hat er mit seinem Vater und mit seiner Mutter gehabt? Welche Beziehung haben die Mutter und Vater miteinander gehabt? Wie sind sie miteinander umgegangen? Wie konnte er und wie sicher konnte er in dieser Familienatmosphäre aufwachsen? Oder wie unsicher wird er wohl in dieser Familienatmosphäre aufgewachsen sein? Woher kommt sein Vater? Welche Geschwister hat er? Welche Eltern hat er? Welche Beziehungen hat er miteinander? Woher kommt seine Mutter? So frage ich mich nach und nach. Und welche wichtigen Ereignisse haben stattgefunden, während er aufwuchs? Manches Mal eine große Überraschung wird hier entdeckt, dass ein soziales Ereignis, zum Beispiel wie ein Krieg oder Flucht, oder dass der Vater Arbeitsstelle verloren hat, Arbeitslosigkeit, ein großer Umzug. So etwas beeinflusst die Familienverhältnisse und auch Familienatmosphäre auch. Die Mosaiksteinchen werden zusammengestellt und im großen Panorama entdeckt dieser Mensch sich selbst. Hier bin ich gewesen, hier bin ich aufgewachsen. Und wenn irgendjemand unter solchen Umständen aufwachsen muss, dann wundert man sich gar nicht, dass so ein Ergebnis herausgekommen ist. So eine Selbstfeststellung gibt große Erleichterung diesen Menschen, obwohl das Problem selbst sich nicht verändert, auch noch nicht gelöst ist. Aber dieses Warum, warum und woher, woher, auf diese Fragen wird einigermaßen akzeptable Antwort gegeben. Das ist ein wichtiger Teil zur Nachreifung, dass man selbst jetzt mit Distanz den eigenen Werdegang, die eigene Biografie noch einmal sehen kann. Und auch darüber reflektieren kann. Dann kommt man auch eher dazu, dass die bestimmte sehr verletzende Situationen haben ihre Denkweise auch sehr stark geprägt. Zum Beispiel bei diesem jungen Mann, wenn irgendjemand so auftritt, als Bully, sagen die in Amerika, einer, der, nicht wahr, den anderen so etwas schiebt, nicht, schubst und so, dann weiß er gar nicht, weshalb so eine Wut in ihm aufkommt. Wusste er lange nicht, bis diese nicht ungeheuer. Und jetzt, nicht wahr, arbeitet er an seiner Wahrnehmung und auch Denkweise. Wenn irgendjemand so auftritt, bedeutet es lange nicht, dass dieser Mensch genauso ist wie diese frühere Bullis. Dieser Mensch, ein anderer Mensch, diese Situation ist eine andere, sodass du nicht unbedingt so reagieren musst, um dich zu schützen. Das war ja eigentlich die ureigene Motivation. Urmotivation wurde ja dass er nicht verletzt wird. Aber diese Reaktionsweise brauchst du nicht, an vielen Stellen mehr zu zeigen. Diese kognitive Fehler werden nach und nach korrigiert. So überzeugt er sich von der Richtigkeit der jetzt neuen Situationseinschätzung und auch Selbsteinschätzung. Du bist ja nicht total hilflos. Du kannst anders vielleicht mit einer jetzt gegebenen Situation umgehen als mit Gewalt. Seine Reaktionszeit ist so nach und nach etwas länger geworden. Und er hatte einige Situationen erlebt, wo er, wie er selber sagt, noch vor einem Jahr, also mit diesen gewohnten Methoden fertig gemacht hätte, aber anders gemacht dieses Mal. Er ist der Konfrontation aus dem Weg gegangen selbst. Sehr stolz, er ist sehr stolz darauf, dass solche Situationen schon einige Male passiert sind. So wird Fehlverhalten auch hier nach und nach verbessert. Die Beziehung zu verbessern, das beginnt mit der therapeutischen Beziehung, aber dann seine Beziehung zu seinen Kameraden, zu seiner Freundin und auch zu seinen eigenen Eltern, Geschwister, wird auch leichter. Er kann sich selber besser stehen lassen. Sein Selbstwertgefühl verbessert sich nach und nach. Nun, in der Psychotherapie mit Menschen, die an dem niedrigen Selbstwertgefühl leiden, ist auch der zweite Punkt notwendig, zwar Verbesserung der Kompetenz. Nicht unbedingt, dass die Menschen, die unter dem geringen Selbstwertgefühl leiden, haben Kompetenzschwierigkeiten. Manches Mal habe ich auch solche Menschen in meiner Praxis gehabt, die offensichtlich beruflich sehr erfolgreich sind. Vor vielen, vielen Jahren habe ich auch einen Geschäftsmann kennengelernt, der sein Geschäft so gut aufgebaut hat und Multimillionär. Und er sagte, ich brauche nur vormittags in mein Büro zu gehen und einige Unterschriften zu geben. Das Geld kommt rein. Dann wunderbar, nicht? Aber er leidet furchtbar unter dem Minderwertigkeitskomplex. Können Sie sich vorstellen? Er hat große Scheu, nicht wahr, in der Gesellschaft sich sehen zu lassen. Er ist sehr stark menschenscheu. Ein ganz lieber Mann. Jeder würde ihn gerne mögen. Aber er schafft es nicht. So mit, nicht wahr, Berufskollegen oder Kunden, die oftmals so groß tun, nicht wahr? Solchen Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Er fühlt sich so klein. Dabei ist er Multimillionär. Also Leistung ist nicht unbedingt das einzige Problem für das Minderwertigkeitsgefühl, aber das kann auch ein großes Problem sein. In einem solchen Fall muss schon hier etwas Praktisches unternommen werden. Ich bemühe mich, herauszufinden, welche Potenziale dieser Mensch wohl hat. Und sind solche Potenziale einmal richtig gefördert worden oder identifiziert worden? Bei diesem jungen Mann war es nicht so ein großes Problem, denn er war ein guter Musiker. Und in Bezug auf die Leistung oder Kompetenz hat er nicht so ein großes Problem. Aber ich denke an ein anderes Mädchen, das eine gravierende Essstörung hat. Und dieses Mädchen hat so niedrige Selbsteinschätzung. Und man weiß gar nicht, was eigentlich Anfang und was Ergebnis ist, was Ei und was eine Henne ist, nicht? Dieses Mädchen sagt, ja, ich muss überfressen und hinterher alles erbrechen, weil ich mich so minderwertig fühle. Aber ich fühle mich so minderwertig, weil ich überfresse und hinterher erbrechen muss. Ja, dann natürlich denken viele Menschen, ja, warum hörst du denn damit nicht auf? Und das kann dieses Mädchen nicht. Das ist die Krankheit. Sehr komplexe Krankheit. Und als dieses Mädchen zur Behandlung kam, war sie in dem dunkelsten Loch ihres Lebens. Aber ich habe immer wieder herausgehört, dass sie in der Vergangenheit gerne gemalt hat. Diese Kunstwerk, nicht wahr, auch gerne selber gebastelt hat. So diesen Handwerk, so etwas mag sie gerne. Und zufällig hat sie mit den Perlen angefangen, so eine Halskette oder Armkette oder irgendein ein Set selber herzustellen, als Zeitvertrieb. Sie sagte, während ich das mache, dann muss ich gar nicht denken, es geht automatisch. Ich habe sie gebeten, einige ihrer Werke einmal zu mir mitzubringen. Ja, und nach vielen Zögern hat sie es doch gemacht. Sie hat ja wahrscheinlich ihre besten Stücke auch zu mir gebracht. Wunderbar. Wunderbare Sache. Und ihre Freundinnen haben sie animiert, diese Stücke zu Flohmarkt zu bringen. Mit Widerstreben brachte sie zu Flohmarkt. Wurde hintereinander gekauft. Und es kamen auch einige Leute, die sie baten, ja, kannst du mir noch einmal so etwas oder noch etwas mit anderem Muster machen? Sie ist außergewöhnlich gewissenhafter Mensch, perfektionistisch, vielleicht typisch, nicht wahr? Sie macht es, stellt her. Und langsam findet sie, hier ist meine Kompetenz. Ich kann auch etwas. Dann kam sie mit einem Geschäft so im Kontakt, das ihre Sache gerne verkaufen möchte. Das hat ihr einen Schub nach vorne gebracht. Die sagte, ja, mindestens habe ich jetzt etwas, wo ich sagen kann, das ist meine Kompetenz. Das kann ich. Deshalb, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, fühle ich mich nicht mehr so sehr unterlegen. Denn ich habe auch etwas, worin ich mich kompetent fühle. Natürlich ist es noch keine Lösung für Ihr Problem. Aber das ist etwas, was zumindest eine Öffnung zur Hoffnung hier gegeben hat. Zum Dritten, eine therapeutische Aspekte ist Selbstfindung. Aber Selbstfindung nicht in dem Sinne, wie man vor 20 Jahren nicht mal hier zulande propagiert hat. Man muss unbedingt selbst finden und selbst verwirklichen. Ich meine, man muss aus sich selber etwas machen. Ich meine, es hat eine gute Logik, aber dieses Gewollte ist irgendwie doch für mich verdächtig. Selbst finden, das ist nach meinem Verständnis, das ist eine geistliche Aufgabe. Wie wir heute Morgen auch gesprochen haben, wenn für uns von Gott irgendeine Bestimmung da sein sollte und wir so eine Bestimmung auch erkennen und danach leben können, das würde uns unwahrscheinlich befreien von vielen, vielen Belastungen. Auch unter Umständen in solcher Dunkelheit, die wir gerne, gerne loswerden möchten. Wenn das nicht wäre, dann würde ich ja wahrscheinlich noch besseres Selbstwertgefühl haben. Aber plötzlich in einem anderen Licht bedeutet diese Dunkelheit etwas anderes. Ich habe in der Losung am 12. Mai Losung unwahrscheinlich eine gute Interpretation gefunden. Das hat mich auch persönlich sehr angesprochen und habe mit einigen anderen auch geteilt. Die Losung lautet: Der Herr ist König. Des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viele ihrer sind. Psalm 97, Vers 1. Die Interpretation dazu ist, die Psalmen fordern nicht nur den Menschen, sondern auch die Bäume, die Berge, die Inseln auf, Gott zu loben. Sie sagen, der Baum ist ein Gedanke Gottes. Er spiegelt seine Absicht. Wenn er das ist, was er sein soll, nämlich ein Baum, dann lobt er Gott und verweist auf seine Meister. Die Sterne loben Gott, indem sie leuchten. Da kommt etwas. Die Maulwürfe loben Gott, indem sie in der Erde wühlen. Denn das wollte er von ihnen. So hat er sie gemeint. Plötzlich fühlt man sich, es ist gut, auch Maulwurf zu sein. während man vielleicht gedacht haben mag, ich muss etwas anderes sein, als in der Erde lebenlang zu wühlen. Aber wenn er so gedacht hat, dann loben wir Gott, indem wir diese Bestimmung leben. Ja, sicher ist dieses Vergleich etwas extrem. Aber wissen Sie, wir sehen in seinem Licht das Licht. Diese geistliche Aufgabe und auch geistliche Gabe, indem man sich in einem anderen Licht sieht, das hilft uns auch, zum gesunden Selbstwertgefühl zu kommen. Damit möchte ich meinen Vortrag beenden, aber es sind einige Fragen hier gegeben worden. Die erste Frage war, was kann man konkret für ein schlechtes Selbstbewusstsein tun im Alter von 15 und 17 Jahren? Nun, natürlich habe ich es schwer, diese Menschen nicht zu kennen und etwas sagen zu müssen dazu. Und da sind es viele, viele Perspektiven sicherlich auch hier involviert. Aber ein Mensch in diesem Alter, also zwischen 15 und 17 Jahren, fragt natürlich nach dem Sinn und nach dem Woher, wohin und nach dem sich selbst sehr stark. Und wenn dabei einer etwas scheu ist und die Ablehnung von anderen Menschen extrem befürchtet, dann hat man es wirklich schwer mit dem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Weshalb man dann so eine Angst vor der Ablehnung hat und auch scheu ist, da gibt es auch wieder mehrere Gründe und mehrere Möglichkeiten, sie zu verstehen. Aber vielleicht bevor dieser Mensch zur Selbstannahme kommt und auch Freundeskreis auch schaffen kann, so wie ich mit diesem einen Beispiel gesprochen habe, von einem essgestörten Mädchen. Wenn irgend in einem Bereich die Potenziale von diesem Menschen zu einem sichtbaren Erfolg geführt werden kann und dieser Mensch dazu verholfen werden kann, dann ist es eine Möglichkeit, dass dieser Mensch so einen festen Boden unter den Füßen bekommt. Ich bin auch irgendjemand. Und mit diesem Bereich, wo seine Kompetenz offensichtlich da ist, würde er mit anderen Menschen auch irgendwie gleichwertig umgehen können. Aber oftmals braucht ein solcher junger Mensch viele Unterstützung, Ermutigung und auch Entscheidungshilfen, um die eigenen Potenziale auch selber fördern zu wollen. So denke ich nur, soweit allgemein kann ich also dazu etwas zu sagen. Und wenn irgendwelche noch konkrete Zusatzfragen dazu sind, dann würden Sie sich melden? Also vielleicht diese Verbesserung der Beziehung und Verbesserung der Kompetenz und auch im geistlichen Licht, das Licht sehen. Diese drei Prinzipien könnten Sie dazu anregen, nicht bei diesem jungen Menschen zu helfen. Die zweite Frage ist, man spricht immer wieder von einem gesunden Selbstwertgefühl. Gibt es auch ein anderes, ja, krankes Selbstwertgefühl? Zum Beispiel übersteigertes Selbstwertgefühl. So ein übersteigertes, krankes Selbstwertgefühl trifft man in einem manischen Zustand. Und das ist eine Krankheit, während in einem depressiven Zustand ein Mensch also übermäßig sich selber, nicht wahr, klein macht. Aber im manischen Zustand ist der Zustand völlig anderes als Depression. Man überschätzt sich und das übersteigerte Selbstwertgefühl verleitet diese Menschen zu Unsinn und Untaten. Und das muss behandelt werden und auch das kann auch heute gut behandelt werden. So ein krankes, übersteigertes Selbstwertgefühl gibt es auch. Aber interessanterweise, wenn so eine Krankheit auch behandelt worden ist, dann kommt man wieder auf das eigentliche Selbstwertgefühl zurück. Oder manches Mal geht es noch einmal herunter, weil man sich schämt, was man in dem manischen Zustand gemacht hat. Aber soweit zu dieser Frage. Die dritte Frage ist, in animistisch geprägten Entwicklungsländern ist die Beschämung ein wesentliches Erziehungsmittel. Dementsprechend haben die meisten Jugendlichen und Erwachsenen ein sehr geringes Selbstwertgefühl und keine Initiative. Sie sind sehr sensibel gegenüber Kritik, haben große Furcht vor weiterer Beschämung. Und sind sehr unfähig, sehr anfällig auf Alkohol, in Klammern Resignation und Flucht, Klammer zu. Die besten Projekte in Mission und Entwicklungshilfe stagnieren daran, dass man keine Multiplikatoren findet, die durchhalten, weil sie gleich wieder aufgeben, sobald sie abgelehnt werden. Wie muss man bei der Ausbildung von Multiplikatoren ansetzen, um ihnen nachträglich zu einem gesunden Selbstwertgefühl zu verhelfen? Eine sehr wichtige Frage. Und daher müssen Sie sicherlich in dieser Missionsgemeinschaft ernsthaft darüber Gedanken machen. Das muss ein Großprojekt werden, um vor allem die junge Generation zum gesunden Selbstwertgefühl zu verhelfen. Nun, aber die Kultur zu verändern, das ist wirklich eine so schwierige Aufgabe. Wenn die ganze kulturelle Struktur so ist, wie hier beschrieben wird, dass eine Beschämung als Erziehungsmittel gebraucht wird, dann dieses Erziehungsmittel nicht mehr einfach wegzunehmen, das hilft nicht. Es muss ein anderes, noch besseres Erziehungsmittel auch hier eingesetzt werden. Und was wird dann noch ein besseres Erziehungsmittel sein in einer solchen Kultur? Darüber muss man sich noch viele Gedanken machen. Ich kann nicht einfach auf Anhieb so und so und so zu machen, so in der Weise sagen. Aber wenn ja, so eine Grundlage vor allem zu den jungen Menschen gegeben werden kann, wohl parallel zu diesen alten Erziehungsmitteln, wobei die Aufklärung für die Erwachsenen auch sicherlich sehr notwendig wäre, dann hoffe ich, dass hier auch eine Hoffnung ist. Aber noch eine andere Frage ist, gibt es denn irgendetwas auch in dieser Kultur, dass diese Beschämung irgendeiner Weise entweder aufgehoben wird oder ob diese Beschämung sogar auch als oder irgendeine Tugend hervorbringt. Wissen, dabei denke ich an die japanische Kultur, in der ich aufgewachsen bin. Und die japanische Kultur ist auch so eine Kultur, wo die Beschämung als Erziehungsmittel gesetzt wird. Und ja, dass man die Beschämung mit einer Rache zum Beispiel oder mit einem Selbstmord, nicht wahr, zu Ende bringt. Ja, das war ja als eine Tugend in der japanischen Kultur gesehen. Und wenn eine Beschämung mit einer irgendeiner Tugend verbunden wird, dann ist es noch schwieriger, das aufzuheben. Es muss dann diesen Menschen eine andere Tugend gezeigt werden. Sonst würde man nicht von diesem kulturellen Erbe zum Neuen nicht leicht übergehen. Aber es ist ganz interessant zu beobachten, seit 10 Jahren leben wir in Kanada und in Kanada gibt es sehr viele Immigranten, so wie Sie ja auch wissen, nicht? Und wir haben mit deutschen Familien auch zu tun und auch japanischen Familien. Vor allem mit den japanischen Familien mache ich Beobachtung, dass die Kinder manches Mal genau an dieser Stelle sehr verwirrt und auch gestört sind. Wenn die Eltern, vor allem der Vater, dieses alte Erziehungsmittel einsetzt, in der Hoffnung, dass dann seine Kinder es besser machen würden, um nicht beschämt zu werden. Aber diese Kinder leben in der kanadischen Gesellschaft, wo eine Beschämung als Beschämung gilt und nicht als Erziehungsmittel so eingesetzt wird, um einem Menschen Mut zu geben und auch die Potenziale zu aktivieren, muss man ja auch Mut geben, nicht? Ermutigung geben und etwas Positives zeigen und Hoffnung wecken. Dann würden die jungen Menschen auch dahin gehen. In der Schule werden sie so behandelt und zu Hause werden sie anders behandelt. Dann entwickeln diese jungen Menschen furchtbar negatives Vaterbild. Meistens der Vater, der so ein Erziehungsmittel praktiziert. Furchtbar negatives Vaterbild. Und unglücklicherweise diese Väter verstehen das nicht. Und was sie sagen ist, wir sind also erzogen worden und trotzdem sind wir etwas geworden. Warum sollen unsere Kinder nicht so werden? Aber in einem anderen Kulturbereich mit anderem Wert, so ein Mittel funktioniert nicht. Nun, im Missionsland, das ist auch für mich eine sehr interessante Frage, was für Ergebnis dann bei einer anderen so eine Erziehung, so ermutigenden, hoffnungweckenden Erziehung dort gegeben werden würde. Aber ich denke, dass es nicht nur versuchswert, sondern sicher man daran gehen muss, um ja, so eine Mentalitätsveränderung, aber auch eine kulturelle Entwicklung zu unterstützen. Aber haben Sie irgendwelche Beiträge selbst dazu? Was denken Sie? Ist kein, bitte? Frage? Nein, nein, ich meinte zu diesem Punkt. Zu diesem Thema, ja.
Ja, Frage gibt es viele, aber die so gezielt, mit wenigen Worten zu formulieren, das ist die Grenze.
Ja. Ja, ich denke es auch. Ja, aber ich meine, vielleicht ist es zu methodisch, aber solche Missionsschule zu öffnen und Missionsschule zu fördern, wäre auch eine Möglichkeit, denke ich. Wobei dann hier auch, nicht wahr, aufgefasst werden muss, dass die Lehrer nicht eine Beschämung zum Erziehungsmittel einsetzen, sondern anderes Mittel einsetzen, nicht? Nun, wir sind ziemlich mit der Zeit auch weitergekommen. Wenn es keine Fragen mehr da sind, dann möchte ich gerne mit einem Gebet und dann mit einem Lied den heutigen Unterricht beenden. Ist es okay? Ja, dann wollen wir beten. Es sind noch viele Fragen, die offen sind, lieber Herr. Unser Leben ist so mehrschichtig, mehrdimensional. Aber du kennst sie alle, durch und durch. So wollen wir uns vor dich bringen und wir bitten dich um deinen Beistand und Hilfe, damit unser gesundes Selbstwertgefühl in dir gegründet und von dir uns geschenkt wird. Hilf uns, dass wir auch unseren Nächsten, unseren Familienmitgliedern, auch diese deine Hilfe weitergeben können. damit ihnen auch ein gesundes Selbstwertgefühl weiter vermittelt wird. Hilf uns in unserem Tätigkeitsbereich, dass die Menschen, die mit uns in Verbindung treten, auch dieses große Angebot von dir wahrnehmen, bei dir zu sein und in dir zu sein und eine Bedeutung zu haben in deinen Augen. Wir bitten dich darum. Im Namen Jesu. Amen.